über Haushalterschaft. Und ich habe ja schon gesagt, dass ein Teil von der Haushalterschaft auch das Geld betreffen wird. Und heute soll es um das Geld gehen. So. Muss ich mich jetzt hinstellen, dass ich euch nicht im Weg stehe. Weiß ich, wer von euch diesen Satz kennt? Mein Vater hat ihn öfters gesagt, über Geld spricht man nicht. Also ohne das Fragezeichen. Über Geld spricht man nicht und im Spaß geht der Satz dann so weiter. Genau, über Geld spricht man nicht, das hat man. aber es ist in der Tat so, ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten du sprichst wie viele Leute in deinem Bekanntenkreis sind, von denen du weißt, wie viel die verdienen. Das ist sowas, also man weiß, wo man arbeitet, man weiß, wie viel man arbeitet, man weiß, keine Ahnung, wo man in Urlaub hingeht vielleicht oder sonst irgendwas. Aber wer erzählt dem anderen schon, wie viel er verdient? Also ihr wisst ungefähr, wie viel ich verdiene, weil das im Kassenbericht immer mal wieder auftaucht. Mich interessiert nicht, was ihr verdient. Dieses Geld, das ist halt so eine Sache, wo wir als Gemeinde sagen, wir hängen das nicht so hoch, wir predigen nicht alle Monate mal über Geld oder so. Das ist jetzt auch nicht vorrangig deswegen, dass wir sagen, wir bauen jetzt um und wir brauchen das Geld, sondern ich weiß jetzt, wir haben erst kürzlich gesprochen, ich glaube das letzte Mal habe ich hier vor 4 Jahren über Geld was gepredigt. Ich denke einfach, dass es gut für uns ist, dass wir, wenn wir über solche Dinge wie Haushalterschaft sprechen, dass wir eben nicht nur über unsere Zeit reden, über unsere Gaben, sondern dass wir auch darüber reden, wie gehen wir eigentlich sinnvoll mit Geld um. Und da geht es nicht in allererster Linie um, wie viel du geben musst, sondern es geht eigentlich grundsätzlich darum, wie gehen wir nicht nur mit Geld, sondern überhaupt mit Besitz um. Und da gibt es ja in unserer Gesellschaft durchaus sehr verschiedene Vorgehensweisen und Anschauungen. Wenn du sagst, ja, aber Geld ist ja irgendwie was Ungeistliches und so. In der Bibel gibt es ungefähr 200 Verse zum Thema Geld. Also das ist schon relativ viel. Es gibt 100 Verse zum Thema Reichtum. Es gibt über 1000 Verse, wo das Wort Geben drin vorkommt. Also das ist schon was, wo wir sagen müssen, darüber wird schon relativ viel gesagt. Und ich glaube, Jesus redet über Geld, glaube ich, sogar mehr als über die Hölle. Manche von euch kennen das schon, ich liebe diesen Cartoon. Das ist, ich weiß nicht, welcher von den Peanuts ist denn das? Ich glaube, das ist der Linus, genau. Der baut da so eine wunderschöne Sandburg. Dann fängt es an zu regnen und es regnet immer stärker. Und am Ende bleibt von seiner Sandburg nicht viel übrig. Und dann sagt er, irgendwo gibt es da eine Leere zu ziehen, aber ich weiß nicht wo. Und das ist so das, was für mich eigentlich so die Motivation ist, auch über dieses Thema Besitz immer wieder mal was zu sagen, weil ich sehe einfach viele Menschen in unserer Welt, die investieren ganz, ganz viel Energie und Zeit in den Aufbau von irgendeinem Vermögen und am Ende ihres Lebens, würde ich jetzt mal sagen, wenn der Regen dann fällt, dann bleibt am Ende womöglich nicht viel übrig. Und das wäre einfach schade. Und deswegen hoffe ich, dass ich euch heute so einen gesunden Umgang mit diesem Thema Reichtum und Geld nahebringen kann. Das ist irgendwie nicht so gut zu lesen. Aber oben steht, Reichtum ist ein Geschenk Gottes. Lasst mich damit anfangen. Es gibt ja so Sprichworte, die man immer falsch zitiert. Und da gab es auch das Sprichwort, Reichtum oder Geld ist das Wurzel allen Übels. Und da hat derjenige, der den Artikel geschrieben hat, das eigentlich falsch zitiert, weil die Bibel sagt nicht, das Geld ist das Wurzel allen Übels, sondern die Liebe zum Geld. Und das geht so ein bisschen in diese Richtung. Reichtum an sich ist nichts Schlimmes. Also unten steht es ja schon, viele Männer Gottes waren reich. Also wenn ihr in die Bibel schaut, Abraham war reich, Hiob war reich, David war reich, Salomo war vielleicht einer der reichsten Männer, die es hier gab auf der Welt. Es gab ganz, ganz viele Männer Gottes, die reich waren. Hiob, bei dem sieht man es ganz deutlich, Hiob war richtig reich und er hat alles verloren. Und dann sagt Gott nicht, jetzt habe ich ihn endlich da, wo ich ihn haben will, jetzt ist er endlich arm, sondern nachdem diese ganze Leidenszeit vorbei ist, da bekommt Hiob alles zurück. Und er bekommt nicht nur das, was er verloren hat, zurück, sondern er bekommt doppelt so viel. Abgesehen von seinen Kindern. Er hat 10 Kinder verloren. Und er bekommt anschließend nicht die doppelte Anzahl Kinder dazu, sondern er bekommt die gleiche Anzahl von Kindern, weil die Kinder, die vorher gestorben waren, die sind nicht weg. Die leben immer noch. So, aber ich predige heute nicht über Hiob, aber an Hiob, finde ich, sehen wir sehr deutlich, dass Gott kein grundsätzliches Problem mit Reichtum hat. Also wenn du reich wirst, und das sehen wir hier auch im Prediger 5, Vers 18, wenn Gott einem Menschen reich und wohlhabend werden lässt und ihm auch noch Freude dabei schenkt, dann kann der Mensch es dankbar annehmen und die Früchte seiner Arbeit genießen. Dann ist es ein Geschenk Gottes. So, also wenn dir Reichtum zufällt, dann ist das okay. Es gibt nur eine andere Stelle, die habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber die heißt so, wenn dir Reichtum zufällt, dann häng dein Herz nicht dran. Es ist schön, wenn Reichtum da ist und vielleicht wird manches einfacher, aber wir sollten unser Herz nicht dran hängen, denn der Reichtum kann auch sehr bald wieder weg sein. Und Reichtum birgt auch Gefahren. Also Jesus, wenn er über Reichtum redet, dann redet er nicht so besonders positiv drüber. Das werden wir gleich sehen. Das erste ist aber aus dem Alten Testament, wo Gott schon sagt, also ich führe euch jetzt in ein Land, wo Milch und Honig fließt, und dann bitte ich euch, dass ihr eine gewisse Disziplin haltet, denn, sagt er, es könnte geschehen, wenn ihr genug zu essen habt und schöne Häuser baut und bewohnt, wenn eure Herden wachsen und ihr reich werdet an Gold, Silber und anderen Gütern, dann könntet ihr überheblich werden und den Herrn, euren Gott, vergessen. Dabei hat er euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit. So, Gott sagt, so jetzt, also das während der Wüstenwanderung noch, bevor sie ins Land hineingehen, jetzt braucht ihr mich noch, irgendwann wird mal eine Zeit kommen, wo es euch richtig gut geht, und dann werdet ihr mich womöglich vergessen und ihr werdet diese Dankbarkeit vergessen und ihr werdet vergessen, wo ihr hergekommen seid, und ihr werdet mich womöglich verlassen. Und jetzt zeige ich euch ein Bild und dann dürft ihr darüber nachdenken, was das wohl zu bedeuten hat. Eins der bekanntesten Bilder, glaube ich, so aus der Nachkriegszeit. Das ist Dresden, 1945. Da hat ein Fotograf ein richtig, richtig schönes, schön nicht, aber ein richtig gut gelungenes Bild gemacht. Und ich persönlich glaube einfach, dass in unserem Volk ganz genau das passiert ist, was wir gerade gelesen haben. So hat Deutschland ausgesehen 1945. Also nicht ganz Deutschland, aber die größeren Städte. Ich habe mir noch überlegt, ob ich Bilder aus Ulm zeigen soll oder von Laupheim. Von Laupheim habe ich gar nichts Richtiges gefunden. Ich weiß nicht, ob Laupheim vielleicht auch gar nicht so zerstört worden ist. Aber ich erinnere mich noch, dass mir Leute gesagt haben, wenn du in Ulm 1945 aus dem Bahnhof rausgegangen bist, dann konntest du bis zum Münster sehen. Und da stand kein Haus dazwischen. Und das Münster ist stehen geblieben. Also, aber das nun, ich möchte auch nicht über den Krieg predigen, aber ich sehe einfach, wie unser Volk nach dem Krieg zu Gott geschrien hat und wie die Kirchen voll waren und wie in unserem Grundgesetz steht, in der Verantwortung vor Gott und den Menschen. So beginnt unser Grundgesetz. So, wir hatten damals, oder die Menschen damals hatten ein sehr genaues Gespür dafür, dass wir Gott brauchen. Und ich denke, viele Menschen in unserem Volk haben auch verstanden, dass die Zerstörung, die über unser Volk kam, auch was damit zu tun hatte, dass wir den Augapfel Gottes angetastet haben, nämlich das Volk Israel. Aber auch das ist heute nicht mein Thema. Aber was ich heute halt sehe ist, und ich gehe nochmal zurück, weil wir das, ich finde, wir sollten das nochmal lesen. Es könnte geschehen, wenn ihr genug zu essen habt. Ist bei uns so, oder? Und schöne Häuser baut. Wo auf der Welt gibt es schönere Häuser? Na, vielleicht noch in der Toskana oder so, weiß ich nicht. Und wenn eure Herden wachsen und ihr reich werdet an Gold, Silber und allen Gütern, dann könntet ihr überheblich werden und den Herrn, euren Gott, vergessen. Und ich glaube, das ist genau das, was in unserem Volk passiert ist. Und das wird uns nicht gut tun. Und deswegen ist wichtig, dass wir wenigstens, diejenigen, die Gott kennen und die sagen, wir möchten ihm nachfolgen, dass wir an dem Punkt vorsichtig sind und Gott eben nicht vergessen und dankbar bleiben. So, Reichtum ist Versuchung. Habe ich noch zwei Bibelstellen aus dem Neuen Testament, Markus 4, Vers 19. Das ist das Gleichnis von dem Sämann, der aussät und wo auch wo Samen unter die Dornen fällt. Und dann sagt er, aber nur allzu schnell ersticken die Sorgen des Alltags und die Verführung des Wohlstandes und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens Gottes Botschaft in ihren Herzen, sodass keine Frucht wachsen kann. Wie oft ist es so, dass das, was materiell so wichtig ist, auch das Geistliche in unserem Leben zurückdrängt und wo wir uns mehr Zeit nehmen für den Wohlstand und für die Sicherung des Lebensstandards und für was weiß ich was alles. Und das, um was es eigentlich gehen sollte, so das Geistliche, das kommt irgendwie unter die Räder und wird von diesen Dornen sozusagen erstickt. Und 1. Timotheus 6, Vers 9, wer aber reich werden will, gerät in Versuchungen und Schlingen, er verfällt vielen sinnlosen und schädlichen Begierden, die den Menschen ins Verderben und in den Untergang stürzen. Und ich glaube, der Schlüssel zu dem Ganzen ist so diese Frage oder dieser Satz ganz am Anfang, wer reich werden will. Die Frage ist, warum willst du reich werden? Oder willst du reich werden? Oder sagst du, ich will mein Auskommen haben, viel mehr will ich gar nicht. Es gab eine Zeit, bevor ich hier in der Gemeinde angefangen habe als Pastor, da habe ich mich beworben, ich war in Ulm angestellt als Pastor und habe mich auf 50% in der Industrie beworben. Und dann haben mir die Leute gesagt, aber Herr Hutter, die Stelle, da sind Sie ja überqualifiziert. Sie wollen diese Stelle doch nicht. Sie warten doch nur, dass Sie was Besseres finden, wo Sie dann mehr verdienen, wo Sie Karriere machen können. Dann sage ich, nein, wissen Sie, eigentlich habe ich andere Ziele in meinem Leben und ich suche einfach noch was, wo ich ein bisschen was dazu verdienen kann, dass ich meine Familie ernähren kann. Und das haben mir die Leute nicht geglaubt. Deswegen habe ich ja die Stellen nicht bekommen. Gut für euch, gut für uns. Aber das ist das, was heute in der Welt nicht nachvollziehbar ist. Wenn du jemand sagst, ich möchte nicht reich werden. Wie? Wenn du zu jemand sagst, es ist nicht mein Ziel, möglichst viel Geld zu scheffeln. Das gibt's nicht. Solche Leute leben nicht auf dieser Welt. Und ich glaube, die Motivation ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Warum willst du reich werden? Willst du reich werden, dass du sagen kannst, so, meine Seele, jetzt hast du genug und jetzt kannst du zufrieden sein. Kennt ihr jemanden, der sowas gesagt hat? Jesus erzählt mal ein Gleichnis und der kommt gar nicht gut weg in dem Gleichnis. Oder sagst du, ich kann nicht viel tun, ich kann nicht predigen, ich kann nicht was weiß ich was, ich bin nicht so, der bin ich mit Barmherzigkeit gesegnet oder sonst irgendwas, aber was ich gut kann, ist Geld verdienen. Und ich möchte Geld verdienen, um das Geld nach ins Reich Gottes zu stecken. Ich weiß nicht, ob ich dem da jetzt positiv Unrecht tue, aber ich glaube, der Herr Deichmann ist so einer. Der hat große Teile von ProChrist finanziert, also Schuhkette Deichmann. Nicht unbedingt eine Kaufempfehlung, also ich möchte jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber vielleicht ist es auch gut, wenn wir unseren Bruder da unterstützen. Aber der hat sich jedenfalls auf die Fahnen geschrieben, dass er eben nicht nur reich werden will, sondern dass ich mit dem Geld, was er verdient, einfach viel Gutes tun will. Ich kenne persönlich etliche Leute, die richtig viel Geld verdienen und die das unter anderem auch deswegen machen, um das Geld ins Reich Gottes zu stecken und eben nicht deswegen, um bloß ein schönes Leben zu haben. Dass die sich manches gönnen, was sich vielleicht manche andere nicht leisten kann, das fällt auch ab dabei. Aber die Frage ist, warum? Was ist mein Ziel? Will ich reich werden, damit ich auch reich bin? Oder habe ich damit auch ein geistliches Ziel? Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die wir uns an dem Punkt stellen müssen. Und ich möchte euch so ein paar Ratschläge jetzt mitgeben. Das erste ist, sucht euch die richtige Bank aus. Und da geht es nicht um Volksbank, Sparkasse, Deutsche Bank, Rabo Direkt, Scotland, was ist sie, wie heißt das, Royal Bank of Scotland oder so. Oder irgend sowas, sondern die Bank, die ich euch vorschlagen würde, ist die Himmelsbank. Jesus sagt, Matthäus 6, 19 bis 21, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören, und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. So, ich habe kürzlich erzählt, dass unsere Abenteurer die Bergpredigt durchgenommen haben und dass da unter anderem auch dieses Thema zur Sprache gekommen ist. Und die Frage, die sie da eben gestellt hat, ist, wie sammelt man eigentlich Schätze im Himmel? Geht es nun doch um gute Werke? Ich habe das letzte Mal so ein bisschen angedeutet. Und für all diejenigen, die das da nicht mitgehört haben oder so, lasst mich eins klar sagen. Es geht nicht um gute Werke. Es geht nicht darum, dass wir quasi unser Konto im Himmel aufstocken, damit es reicht, in den Himmel zu kommen. Ja? Wenn du dich mal mit Muslimen unterhältst, ich weiß nicht, ob das alle so sehen, aber jedenfalls so diejenigen, mit denen ich bisher gesprochen habe, die reden ganz stark davon, so, da gibt es diese zwei Engel, die auf deinen Schultern sitzen und die dir die Dinge einreden. So, der eine, der dich zum Guten, der andere, der dich zum Schlechten bewegen will. Und dann wird so aufsummiert. Und dann werden die guten Dinge aufsummiert und die schlechten Dinge aufsummiert. Und ich glaube auch in manchem katholischen Herzen sind so diese Vorstellungen entsprechend, wo es dann eben darum geht, ob deine guten Werke die schlechten aufwiegen und ob du nachher noch ins Fegefeuer musst und so. Und davon redet dieser Text nicht, sondern unsere Eintrittskarte in den Himmel, wenn ich es jetzt mal so platt ausdrücken darf, die ist gelöst. Die ist gekauft. Jesus hat uns freigekauft. Wir sind heilig. Wir müssen für unseren Eintritt in das Reich Gottes nichts mehr bezahlen. Ja? Das ist wichtig, dass wir daran festhalten, und darum geht es überhaupt nicht. Aber, und das ist eben das Interessante, was offensichtlich manche Menschen nicht verstehen, was ich am Anfang auch nicht verstanden habe. Ich habe immer gedacht, im Himmel sind alle gleich. Aber im Himmel sind nicht alle gleich. Wenn du die Bibel liest, dann siehst du, dass es ganz deutlich Hinweise darauf gibt, dass es eine Sitzordnung gibt. Manche werden an der Seite Jesu sitzen. Da gibt es Kronen, da gibt es Edelsteine, da gibt es Belohnungen. Wenn du in Korintherbrief reinschaust, dann siehst du, dass Paulus davon spricht, dass bei manchen Menschen das, was sie gebaut haben in ihrem Leben, dass es verbrennen wird, dass nichts übrig bleiben wird. Und bei anderen, die eben Gold und Silber und Edelsteine benutzt haben, also die, sag ich mal, gute Werke und sowas, Schätze angesammelt haben im Himmel, dass die eben was mitnehmen werden. Also wir sagen immer, man kann nichts mitnehmen. Das ist richtig, aber man kann es vorausschicken sozusagen. Man kann mit guten Werken oder jetzt auch mit dem, was wir an Besitztümern haben und an Geld haben, damit kann man was Gutes tun und damit quasi auf der himmlischen Bank ein Guthaben anlegen. Wähle den richtigen Herrn, das ist derselbe Text. Im Prinzip, wir werden jetzt diesen Text entlang gehen, den Jesus in Matthäus 6 hier sagt, jetzt sind wir in Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon, also dem Geld, dem Gott des Besitzes. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Und ich glaube, das ist so ein Vers, der für uns ein bisschen so an Bedeutung eingebüßt hat. Es gibt, glaube ich, ganz wenige Menschen, was ich auch höre, ist, dass der Anteil wächst, aber es gibt relativ wenig Menschen in unserem Land, die sich wirklich Sorgen machen müssen, was sie essen können. Die allermeisten von uns, die machen sich darüber keine Sorgen. Wir machen uns vielleicht Sorgen darüber, was wir essen sollen. Also ob wir nun Schwein oder Rind oder Pute oder ob wir die Oberschale oder doch das Kotelett oder was weiß ich was und ob wir nun Reis oder Nudeln oder was weiß ich was und ob wir beim Aldi oder beim Käfer einkaufen oder so. Über solche Dinge machen wir uns mehr Gedanken. Aber ich glaube nicht, dass wir uns wirklich Sorgen darüber machen müssen, ob es uns zum Leben reicht. Unsere sozialen Sicherungssysteme sind nicht optimal und da fallen manche Leute auch zwischendurch und das wissen wir auch. Aber so im Großen und Ganzen sind wir relativ gut abgesichert. Das heißt, diese Sorgen müssten wir uns eigentlich nicht machen. Und trotzdem glaube ich, dass wir uns immer wieder Sorgen darüber machen. Wir sind jetzt in einer Phase von unserem Leben angekommen, wo wir finanziell momentan nicht so viele Sorgen haben. Aber wir hatten schon andere Phasen. Auch gerade in dieser ersten Zeit, wo ich eben nur in der Gemeinde angestellt war und wo wir zum Teil auch einen Wohngeldantrag schon gestellt hatten und so. Und wo wir uns einfach überlegen mussten, wie kommen wir mit dem Geld klar und wo man sich dann schon Sorgen machen kann, wie wird das und wenn man dann ein Auto kaufen muss oder ja, wird alles da sein und wenn die Kinder kommen, wie werden wir das mit unseren Kindern machen und können wir denen eine entsprechende Ausbildung finanzieren? Und wir haben immer versucht zu sagen, wir investieren ins Reich Gottes. Wir machen uns eben nicht die Sorgen, die von denen Jesus hier redet. Wir möchten nicht dem Mammon dienen. Wir möchten nicht, dass unser Hirn sich mit dem beschäftigt, wie wird es materiell aussehen, sondern wir möchten uns damit beschäftigen, wie sieht es im Reich Gottes aus. Und da gibt uns Jesus im dritten, wähle den richtigen Blickwinkel, Matthäus 6, 31 bis 33, ein Hinweis, macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um das alles geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Es muss euch aber zuerst um sein Reich gehen und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. Und vor allem dieser letzte Satz, das ist ein Satz, der uns durch all die Jahre begleitet hat, das war letztendlich der Satz, mit dem Gott uns in den vollzeitlichen Dienst auch berufen hat, wo wir gesagt haben, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass uns das Geld nicht reicht. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass unsere Kinder irgendwo auf der Strecke bleiben, weil Gott verspricht uns, wenn wir uns zuerst um sein Reich kümmern, dann wird Gott für uns sorgen. Wir können selber für uns sorgen. Wir können uns selber Sorgen machen. Wir können selber vorbauen. Oder wir können sagen, Gott, ich vertraue dir. Und dann habe ich diese Verheißung, dass du mir all das gibst, was ich brauche. Ich sage an der Stelle immer gern dazu, wie viel das dann nachher ist. Also solches alles, sagt Jesus, da geht es um Essen und Trinken und Kleidung. Wie viel Gott uns da gibt und ob er uns das im Überfluss gibt, ob wir reich werden oder ob wir halt genug zum Leben haben, das ist eine andere Frage. Aber wir müssen uns keine Sorgen machen. Gott wird uns versorgen, wenn wir uns um sein Reich kümmern. Das ist die Verheißung, die wir uns ganz dick hinter die Löffel geschrieben haben und wo wir als Familie immer wieder festgestellt haben, wie Gott zu seinem Wort steht. Auf unterschiedlichste Weise. Ich werde da nachher noch ein bisschen was dazu zeigen. Noch eine interessante Stelle. Es geht ja um die Verwalterschaft. Ich habe dieses Gleichnis von Jesus auch schon zitiert, Matthäus 25. Da sind wir jetzt in dem Gleichnis, wo es um die Talente geht, um dieses Silbergeld, was hier den Menschen anvertraut wurde, den Dienern. Ich habe es nur in Auszügen jetzt hier aufgeschrieben, Matthäus 25, 14 bis 21. Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Er rief vorher seine Diener zusammen, vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente Silber, dem anderen 2 Talente, dem dritten eines, je nach ihren Fähigkeiten. Und wie er dann zurückkommt, dann sagt er zu einem dieser Knechte, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Und das Erste, auf was ich euer Augenmerk lenken möchte, ist dieser Satz, je nach ihren Fähigkeiten. Wenn es dir darum geht, und hier geht es einfach darum, der Herr vertraut seinen Dienern Talente an. In dem Fall, ich habe jetzt Talente geschrieben, aber in dem ursprünglichen Gleichnis, da ging es ja nicht um Fähigkeiten, sondern ging es um Geld, schlicht und ergreifend. Und wie viel Geld jeder Einzelne bekommt, da steht hier, je nach ihren Fähigkeiten. Das heißt, der Herr hat sich angeschaut, okay, was sehe ich? Wie sind die Fähigkeiten, wie hat der sich bisher verhalten und dementsprechend hat er verteilt. Das Zweite, was wir hier anschauen können, ist, du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. So, jetzt sieht er, der eine Diener war zuverlässig, der andere Diener war zuverlässig, der dritte Diener war weniger zuverlässig. So, und jetzt kommt die Konsequenz, darum werde ich dir Größeres anvertrauen. So, das heißt, wenn Gott sieht, wie wir mit unserem Besitz, mit unserer Zeit, mit unseren Gaben, also letztes Mal ging es ja vor allem um Zeit und um Gaben, wie wir damit umgehen, dann wird Gott uns eventuell mehr schenken. So, das letzte Mal haben wir es ganz stark darauf bezogen, wenn wir unsere Gaben einsetzen, dann wird Gott diese Gaben vermehren, wird sie verstärken, wird vielleicht neue dazugeben oder so. Und diesmal geht es so ein bisschen einfach um den Besitz. Wenn Gott sieht, wie wir mit unserem Besitz umgehen, dann hat Gott eine Motivation oder ja, dann kann Gott sich vorstellen, vielleicht uns Größeres anzuvertrauen. Und deswegen nochmal so eine Frage, warum sollte Gott dir Geld anvertrauen? Und ich glaube, aus diesem Gleichnis, da sehen wir schon so einen Hintergrund. Wir haben gesagt, wir gehören nicht uns selbst. So, meine Zeit, meine Kraft, meine Gaben, mein Besitz, mein Leben letztendlich, meine Familie, unser Haus, mein Auto, alles Mögliche, was ich so meins nenne, ist eigentlich nicht meins. Ist in meinem Besitz, aber ist nicht mein Eigentum. So, es gehört Gott. Und deswegen ist die Frage, warum sollte Gott mir Geld, Güter, Besitz, irgendwas anvertrauen? Kann Gott davon ausgehen, dass ich das, was er mir anvertraut, so einsetze, wie er es möchte? Und wenn Gott damit rechnen muss, dass ich das Geld eben nicht so einsetze, wie er es gern hätte, dann wird Gott womöglich sagen, na gut, dann bekommst du halt ein Talent, während ein anderer eben 2 oder vielleicht auch 5 bekommt. Was ich damit nicht möchte, ist, dass wir anfangen zu rechnen und dass wir berechnen werden. Ich glaube, das ist nicht das, was Jesus hier meint, aber ich glaube schon, dass es ein interessanter Gedanke ist, mal darüber nachzudenken, wie ist eigentlich so meine Einstellung zum Besitz? Ist der Besitz Mittel zum Zweck? Ist es etwas, wo ich sage, ich kann mit dem, was Gott mir anvertraut hat, was Gutes, was weniger Gutes bewirken und ich versuche das weise einzusetzen. Ich versuche Gott zu fragen, was möchtest du eigentlich, wie ich damit umgehen soll? Oder sage ich, das ist meins, da hat mir niemand was reinzureden, auch Gott nicht. Warum sollte Gott dir Geld anvertrauen? Und jetzt komme ich auf diese Geschichte nochmal zu sprechen, wie versorgt uns Gott, was ich vorher schon mal kurz angesprochen habe. Und ich bin so ein bisschen anhand von dem Volk Israel vorgegangen. Ich habe mir überlegt, wie hat Gott das Volk Israel versorgt? So 2. Mose 16, 14 bis 18, da ist von dem Manna die Rede. Da hat Gott sein Volk versorgt durch Manna. Also dieses Brot, was da vom Himmel fiel, oder auch mit Wachteln. So, sie mussten nichts machen, sie mussten bloß morgens rausgehen und es war alles da. Sowas nenne ich übernatürliche Versorgung. Manche von uns kennen das vielleicht. Da ist mal plötzlich ein Briefumschlag im Briefkasten oder, keine Ahnung, irgendjemand steckt dir irgendwas zu oder du bekommst von irgendjemand, so war das bei uns früher, was weiß ich, Kleider geschenkt oder irgend sowas in der Art. Sowas gibt's und so kann Gott versorgen. Ja? Und wenn wir uns darauf verlassen, dass Gott uns versorgt, dann ist das eine der Möglichkeiten, die er benutzen kann. Jetzt sei mal, das ist die übernatürliche Variante, die wir am liebsten hätten. So, wir investieren uns ins Reich Gottes und auf unerklärliche Weise fließt das Geld und alles. Und so, das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die ich beim Volk Gottes aber auch gefunden habe, das sind haltbare Schuhe. Jetzt sind wir, weiß ich nicht, ob wir wieder beim Deichmann sind oder ob das jetzt eine andere Marke ist. 5. Mose 29, Vers 4, da redet Gott davon, dass sie in den 40 Jahren, als sie durch die Wüste gegangen sind, dass ihre Schuhe nicht kaputt gegangen sind. Jetzt wende ich mich an all die von euch, die älter als 40 sind. Hast du Schuhe, die älter als 40 Jahre sind? Niemand. Das Volk Israel, die hatten millionenfach solche Schuhe. Die sind nicht kaputt gegangen. Und das ist auch was, was wir erleben können, wenn wir Gott an die erste Stelle setzen. Was wir nicht erleben müssen. Also Gott muss nicht übernatürlich helfen. Er muss das auch nicht so machen, aber er kann das so machen, dass deine Waschmaschine eben länger hält. Bei uns ist ja heute so, ist es egal, ob die Dinge kaputt sind oder nicht. Man will halt ab und zu was Neues. Möbel, Auto, keine Ahnung, Waschmaschine, Computer. Man braucht immer einen neuen Computer. Wird heute auch so gemacht. Wird immer alles langsamer, sodass man dringend einen neuen Computer braucht und so. Ist ja dann wieder eine andere Frage. Aber dass die Dinge einfach länger halten. Und dass ich sie nicht ersetzen muss und dass ich dadurch Geld spare, dass die Dinge einfach nicht kaputt gehen. So kann Gott auch versorgen. Und auch das haben wir haufenweise erlebt, wo wir einfach, wir haben dann halt zum Teil auch alte Sachen, macht uns nichts aus. Da haben manche ein bisschen mehr Probleme, aber wir können damit ganz gut leben. Und so kann Gott eben auch Segen schenken. Und jetzt kommt eine dritte Variante und das ist die, die uns am wenigsten gefällt. Arbeit. Gott verheißt seinem Volk, dass er ihnen Felder gibt. Nun, sie durften in ein Land einziehen, wo schon alles da war. Die Felder waren bestellt, die Weinberge waren angelegt und sie durften das einfach mal alles übernehmen. Aber anschließend mussten sie halt arbeiten. Sie mussten die Felder bestellen, sie mussten jäten, sie mussten säen, sie mussten, was weiß ich, was man halt so macht, bewässern. Und Gott sagt, ich werde die Arbeit eurer Hände segnen. Am Ende wird was rauskommen. Ihr werdet nicht mit leeren Händen dastehen. So, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Gott uns segnet, wie Gott uns versorgt. Du sagst ja, ich investiere mich ins Reich Gottes, aber irgendwie so dieses übernatürliche Versorgen mit Manna, das kommt irgendwie nicht so. Ich muss immer arbeiten. Das ist auch eine Möglichkeit, wie Gott dich versorgen kann, dass du Arbeit hast. Und dass Gott auch schenkt, dass das Geld, was du hast, irgendwie reicht. Da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber es gibt auch natürliche und übernatürliche Wege, wie Gott es machen kann. Aber Gott hat versprochen, uns zu versorgen. Wie er das tut, ist seine Sache. Ob dabei ein Überfluss dabei ist, ist seine Sache. Aber Gott hat versprochen, dass wir keinen Mangel leiden werden. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Okay? Er führt mich an frische Wasser und auf grüne Aue und er führt mich auf dem rechten Pfad und so weiter und so fort. Das ist das, was er uns versprochen hat. 5 Grundsätze, die ich ganz kurz euch sagen möchte, die kennt ihr hoffentlich auch schon. Setze die richtigen Prioritäten. Also, an erster Stelle würde ich euch empfehlen, da steht Gott und sein Reich. Das ist das, was wir vorhin in Matthäus 6,33 gehört haben. Wenn du möchtest, dass Gott dich versorgt, dann setz ihn an die erste Stelle, Gott und sein Reich ist deine höchste Priorität. An die nächste Stelle würde ich die Familie setzen. Und an die dritte Stelle deine Mitmenschen, die Geschwister und so weiter und so fort. Also darüber können wir auch noch diskutieren. Was in dieser Aufstellung jetzt fehlt und wo du dich vielleicht fragst, ja Moment, aber da fehlt doch eine ganz wichtige Person. Genau, ich selber, wo komme jetzt eigentlich ich vor? Wo in dieser ganzen Abfolge bin ich da eher oben, bin ich da eher unten, bin ich womöglich ganz unten? Wenn du dich jetzt fragst, wo darf ich mich denn da einsortieren? Ich lasse dich jetzt da unten stehen, aber letztendlich gibt Gott dir eigentlich das Versprechen, wenn du dich um mein Reich kümmerst, dann kümmere ich mich um dein Reich. Das heißt, du bist bei Gott obendran. Gott kümmert sich um dich. Und du musst in deinen Prioritäten letztendlich gar nicht mehr vorkommen, weil du Gottes Priorität bist. Gott sagt, ich versorge dich. Ihr werdet gleich noch sehen, es geht nicht um blauäugig in den Tag reinleben und so. Aber hier ein kleiner Merksatz, bei Gott kommst du nie zu kurz. Wenn man es versucht, unseren Kindern immer wieder einzutrichtern, du kommst bei Gott nicht zu kurz. Und das ist was wir auch immer wieder erlebt haben. Gott versorgt, Gott schenkt schöne Dinge, übernatürlich oder natürlich, aber wir kommen nicht zu kurz. Nächster Grundsatz, also das ist noch dasselbe, das ist einfach nochmal, ich habe noch den Spatzen mit dazu, wo Jesus sagt, die säen nicht, die ernten nicht und euer himmlischer Vater ernährt sie doch so. Gebt Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben. Er wird euch alles geben, was ihr nötig habt. Richtige Prioritäten setzen. Zweiter Punkt, vertraue Gott. Gott liebt dich. Amen. Gut. Zweitens, Gottes Wille ist das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Römer 12, 1 und 2. Amen. Ja, es wird schon leiser. Gott sorgt für dich. Amen. Du kommst nicht so kurz, jetzt kommen wir wieder ans Gleiche raus. Also wenn wir vorher gesagt haben, wenn wir die richtigen Prioritäten setzen, dann verspricht Gott uns zu versorgen. Jetzt haben wir einen anderen Ansatz. Gott liebt uns, Gott hat uns versprochen, dass sein Wille gut und wohlgefällig und vollkommen ist und dass er für uns sorgt. Das heißt, das Endeffekt ist wieder dasselbe, wir kommen nicht zu kurz. Gott kommt manchmal spät, aber nie zu spät. Manche schreien da lauter, manche weniger laut, Amen. Aber ist so. Merke, Gott ist besser, als du denkst. Also, ich stelle immer wieder fest, ich verstehe Gott nicht immer und manchmal verstehe ich ihn überhaupt nicht. Aber an einem halte ich fest, Gott ist gut und er ist besser, als ich es ihm zutraue. Dritte Priorität, verhalte dich Jesus-like. Da habe ich jetzt einfach all die Dinge reingepackt, die sonst nirgends gepasst haben. Sei großzügig. Also wenn du Gott anschaust, wie er in der Natur umgeht mit Löwenzahn oder mit Fischrogen oder was weiß ich was, mit Gras und mit Bäumen und Blättern und so. Gott ist immer verschwenderisch. Also es gibt praktisch nichts, wo Gott irgendwie sparsam war in der Natur. Und deswegen sei großzügig. Das Zweite, sei freigebig. Oder schreibt mir das mit I. Also, gib gerne. Drittens, leihe gerne. Jesus sagt mal, wenn jemand kommt und bittet dich um, wie war es, um die Jacke, dann sollst du ihm, oder den Mantel, dann sollst du ihm die Jacke noch dazugeben oder so. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der gerne leiht. Oder sagst, ja, weiß ja nicht, ob ich das zurückbekomme. Jesus geht noch einen Schritt weiter und sagt, weißt du was, das Beste wäre, du forderst es gar nicht zurück. Denke ich mir, das ist schwierig. Banken machen das auch nicht so. Aber es ist was wir als Ziel vor Augen haben dürfen. Säe, um zu ernten. Ja, das haben wir vorher schon ein bisschen gesehen. Sei im Kleinen treu. Auch das ist was wir vorher schon gesehen haben. Und lass dich nicht unter Druck setzen. Deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Schulkameraden, deine Verwandten oder was weiß ich was, es ist sowas von egal, was die über dich denken. Es ist vollkommen egal, ob die denken, dass du dir nichts gönnst oder warum du, was weiß ich, so seltsame Dinge machst. Es ist vollkommen egal, ob die verstehen, dass du jeden Sonntagmorgen um 10 Uhr in den Gottesdienst gehst und dazu noch im Kindergottesdienst oder bei den Rangern oder im keine Ahnung, im Bistro-Team oder sonst irgendwas hilfst. Es ist vollkommen egal, ob die verstehen, dass du einen Großteil deines Einkommens irgendwie an Hilfsorganisationen in die Gemeinde und sonst irgendwohin weiterspendest. Es ist vollkommen egal, ob das irgendjemand versteht. Und es ist vollkommen egal, ob die das sagen, aber du musst doch. Du bist deinem Gott verantwortlich. Und was du mit Gott ausmachst, das ist deine Sache. Letztendlich werde ich das auch nicht kontrollieren oder wir. Also ich glaube, dass niemand in der Gemeinde hier irgendwann mal ein Gespräch hatte, wo jemand auf ihn zukommt und sagt, du, ich habe heute kein Bild für dich, das müsste Helmut dann vielleicht zu manchen sagen, ich habe heute keine Spendengewinnung für dich. Vorher ist angesagt worden, wenn du letzte Woche keine bekommen hast, bekommst du heute eine. Vielleicht ist es wirklich so, dass du keine bekommst, weil du nicht über die Bank gespendet hast. Manche machen das nicht über die Bank, manche werfen das in die Kollekte. Und dann weiß es niemand. Und das ist auch in Ordnung so. Es geht nicht darum, dass wir sagen, wir müssen das Geld bekommen. Es geht nicht darum, dass irgendjemand kontrolliert oder so. Lass dich nicht unter Druck setzen. Das Geben ist eine Sache zwischen dir und Gott. Oder was heißt das Geben? Es geht doch nicht mal ums Geben. Es geht um Verwaltung. Wie du mit den Dingen umgehst. Ob du dir neue Möbel kaufst, ein neues Auto oder sonst irgendwas. Das ist deine Sache. Du musst dich nicht vergleichen mit irgendwelchen Leuten, die ständig irgendwas Neues kaufen. Auch mit Klamotten. Also bei Männern ist vielleicht jetzt eher die Technik, bei den Frauen ist eher die Mode. Du musst dich nicht unter Druck setzen lassen. Du entscheidest zwischen dir und Gott, vielleicht wenn du Familie hast, mit deiner Familie zusammen. Und dann machst du es so, wie du dir vorgenommen hast. Aber du musst dich nicht unter Druck setzen lassen. Vierter Punkt, vermeide Schulden. Also das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, da kann man viel Geld verlieren. Der Reiche hat die Armen in seiner Hand, sagt Sprüche 22,7, und wer sich Geld leiht, ist abhängig von seinem Gläubiger. Oder im Neuen Testament heißt es, seid niemand etwas schuldig, außer dass er euch untereinander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Ich würde euch sehr empfehlen, wenn es irgendwie geht, haltet euch von Schulden fern. Spart lieber ein bisschen und bezahlt es nachher, als dass ihr das auf Pump kauft, weil damit werden alle Dinge teurer. Einfach so ein praktischer Ratschlag. Das überspringe ich jetzt mal. Kleine umsichtig. Das wollte ich jetzt einfach nur sagen. Dass Gott mich versorgt, ist nicht ein Vorwand oder eine Entschuldigung dafür, dass ich mir keine Gedanken mache. Wir haben in unserem Hauskreis vor einiger Zeit den Josef miteinander angeschaut. Der Josef war einer, der hat von Gott einen Traum bekommen und er hat dem Pharao gesagt, du Pharao, pass auf, da kommen 7 gute Jahre und dann kommen 7 schlechte Jahre. Und weißt du, was wir machen in den 7 guten Jahren? Da werden wir auf die Seite legen, wir werden ansparen, damit wir in schlechten Zeiten was zu knabbern haben. Und das ist was mit Planung zu tun hat. Das ist was mit Vorsorge zu tun hat. Und das ist ein Unterschied, ob ich vorsorge oder ob ich sorge. Es ist ein Unterschied, ob ich plane oder ob ich mir Sorgen mache. Und ich bitte euch da einfach mal ein bisschen zu schauen, auf welcher Seite der Waage seid ihr. Planen, vorsorgen, sich ein bisschen Gedanken machen, ist eine gute Sache. Das ist weise. Aber sich Sorgen zu machen, ist eine ganz andere Sache. Und Gott will nicht, dass wir uns Sorgen machen, sondern dass wir unsere Sorge auf ihn werfen, dass wir vertrauen darauf, dass er uns versorgt. Aber wir dürfen uns Gedanken machen, wir dürfen planen, wir dürfen auch Vorsorge betreiben. Genau, Plan und Vertrauen schließen sich nicht notwendigerweise aus. Und auf der anderen Seite müssen wir auch sehen, wir können uns nicht gegen alle Risiken absichern. Also wenn du dich mit einem Versicherungsmakler unterhältst, brauchst du immer mehr Versicherungen. Schätze ich es mal. Also wir unterhalten uns nicht mit denen, aber vielleicht gibt es auch andere. Aber wir haben irgendwann mal beschlossen, wir werden uns ganz bewusst gegen manche Risiken nicht absichern. Ich erinnere mich noch, wie hieß das, Felicitas? Diese Pakete, die man bekommt nach der Geburt? Gab es mal. Weiß ich. Wir haben, da bekommst du ein Paket, da sind Windeln drin und keine Ahnung, Feuchttücher und halt, was man so als Eltern braucht. Und ich glaube, eine Elternzeitschrift war noch mit dabei und ein Gutschein für eine Beratung bei der Hamburg-Mannheimer. Wir haben dann später erfahren, dass es eine Aktion von der Hamburg-Mannheimer ist. Also das ganze Paket ist eigentlich nur Beiwerk, damit du ein Gespräch mit dem Kundenberater von der Versicherung hast. Und er kam dann auch zu uns und dann hat er uns dann ins Gewissen geredet, dass ich doch meine Frau absichern muss. falls mir irgendwas zustößt. Und ich sage nur nicht, dass ihr das so machen müsst, aber wir für uns, meine Frau hat damals gesagt, also wenn Gott beschließt, mir meinen Mann zu nehmen, dann soll er mich gefälligst versorgen. Hätte ich ihr jetzt so nicht untergeschoben oder nicht von ihr verlangt, aber ich habe mir gedacht, gut, wenn sie das so mutig formuliert, dann kann ich da dahinter stehen. Man kann Lebensversicherungen machen, versteht mich nicht falsch. Da zieht jeder seine Linien auch anders. Aber wir haben jedenfalls irgendwann mal gesagt, wir werden uns nicht gegen jedes Risiko absichern, abgesehen davon, dass es nicht geht, sondern wir vertrauen an manchen Punkten ganz gezielt und sagen, da lassen wir eine Lücke und wir vertrauen darauf, dass Gott es tut. Genau, wir müssen auch nicht blöd anstellen. So, wir biegen auf die Zielgerade ein. Der Zehnte. Habt ihr vielleicht auch schon gehört? Vielleicht habt ihr auch schon gedacht, wann kommt der jetzt endlich? Es geht ja heute um Geld, da muss doch was über den Zehnten gesagt werden. Also, das ist so eine der Stellen, da gibt es mehrere Stellen im Alten Testament, wo über den Zehnten was gesagt wird. Ich lese das ganz kurz vor, 3. Mose 27, Vers 30. Der zehnte Teil von jeder Ernte an Getreide und Früchten gehört als heilige Abgabe dem Herrn. Auch von den Rindern, Schafen und Ziegen gehört jedes zehnte Stück dem Herrn. So, da wird jetzt ein bisschen ausgeführt, um was es geht. Man muss einfach sehen, damals war die Gesellschaft eine landwirtschaftliche Gesellschaft. So, das heißt, ihr Einkommen bestand aus den Erträgen vom Acker und aus den Erträgen von der Viehzucht. Viel anderes gab es nicht. Es gab natürlich ein bisschen Handel, aber die Israeliten waren kein handeltreibendes Volk, obwohl es da vielleicht Einzelne gab, die das auch gemacht haben. Aber in der großen Masse waren die Israeliten Bauern, die eben Ackerbau und Viehzucht betrieben haben. So. Das heißt, wenn wir das auf unsere heutige Zeit übertragen würden, dann würde das heißen, dass 10% von unserem Einkommen dem Herrn heilig ist. Und jetzt müssen wir uns ganz kurz überlegen, was heißt es dem Herrn heilig oder heilige Abgabe dem Herrn? Wenn etwas heilig ist, was fällt euch dazu ein? Was bedeutet es? Abgesondert, ja. Und was wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, das ist heilig? Genau, es ist unantastbar. Also so die krasseste Geschichte ist die Geschichte mit der Bundeslade, wo jemand mit einem guten Gedanken oder mit einer guten Absicht eigentlich versucht hat, diese Bundeslade davon zu bewahren, runterzufallen und er sofort tot umgefallen ist. Eine sehr verstörende Geschichte, möchte ich auch gar nicht so groß darauf eingehen, aber wir sehen einfach, dass Heiligkeit schon was ist, das ist eine heilige Abgabe. Bei den Schafen und Ziegen und Rindern, da kommt die Ausführung, wenn du das dann nur liest, also du darfst nicht sagen, okay, jedes zehnte Tier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh, jetzt kommt gerade ein besonders gutes Kalb, ich lasse den durchlaufen und gebe das Kleine, was dahinter kommt, das gebe ich dann Gott. Gott hat gesagt, du darfst das nicht austauschen. Also das Zehnte, was durchläuft, das ist die Abgabe. Und wenn du da irgendwas anfängst zu tauschen, dann gehören beide Tiere dem Herrn. Also da geht es darum, es ist heilig. Also da wird nicht dran rumgepfuscht oder irgendwie sowas, sondern das ist ganz, ganz ernst zu nehmen. Altes Testament, Gesetz. Und da sagen mir manche Leute, ja, aber wir sind ja nicht mehr unter dem Gesetz, oder? Wir müssen das nicht mehr machen. Ja, stimmt, gebe ich dir hundertprozentig recht. Wir müssen das nicht mehr tun. Denn der Zehnte kommt nicht aus dem Gesetz. 1. Mose 14, also das Gesetz, wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, das kam im 2., 3., 4. Mose. Ja? 1. Mose ist lang vor dieser Zeit und hier sind wir bei Abraham. Und da heißt es, Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, als Abraham zurückkommt von einem Feldzug. Und es heißt, er war Priester des höchsten Gottes und er segnete Abraham, oder Abraham hieß er damals noch, darauf gab ihm Abraham den Zehnten von allem. Also 10% von seinen Einnahmen aus dem Feldzug quasi. Er musste seinen Neffen Lot befreien, für diejenigen, die Geschichte nicht kennen. Und er hat bei dieser Befreiungsaktion eben auch ein bisschen was erbeutet. Und er hat 10% von dem, was er bekommen hat, hat er diesem Priester Gottes gegeben als Zehnten. Und was bedeutet das? Das bedeutet, Abraham war dankbar, dass Gott ihm Gnade geschenkt hat bei dieser Aktion. Er war ja kein Kriegsmann, er war kein Heerführer oder so. Und er hat gegen ein Heer quasi gewonnen. Das heißt, er hat anerkannt, dass Gott mit ihm war, er war dankbar. Und er hat als Ausdruck dieser Anerkennung des Gebers seine Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht, er hat damit Gott, der ihm das geschenkt hat, geehrt. Und ich glaube persönlich, wir sehen, es hat lange angefangen, bevor das Gesetz da war, und ich glaube persönlich, dass das Prinzip, Gott zu ehren, indem wir 10% unseres Einkommens als heilig für Gott betrachten, dass das einfach ein gutes Prinzip ist. Ich zeige euch gleich, dass es neutestamentlich in der Tat nicht gilt. Also wir müssen neutestamentlich den Zehnten nicht geben. Dieses Gesetz ist abgeschafft. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es wird nicht besser. Neutestamentlich kommt der Zehnte oft nicht gut weg. Im Neuen Testament redet Jesus immer mal wieder von Menschen, die den Zehnten geben und die sich darauf was einbilden. Und die sagen, boah, ich gebe den Zehnten hier und so eine Brust und so. Und Jesus sagt, das ist nicht das, um was es geht. Und es gibt solche Stellen, wo wir daraus, und vielleicht hast du es auch schon dir gedacht, im Neuen Testament sind nicht 10% dem Herrn heilig, sondern 100%. Wir sind von Gott gekauft. Ja? Denken wir nochmal ganz kurz daran zurück. Von unserem Einkommen gehören nicht 10% Gott, sondern 100%, weil wir sind Eigentum Gottes. So, das Problem ist nicht, dass wir sagen, Herr, hier hast du 10% und mit den anderen 90% kann ich machen, was ich will. Sondern das Problem, in Anführungszeichen das Problem im Neuen Testament ist, dass 100% Gott gehören. Und wir Gott nicht mit 10% abspeisen können und sagen können, jetzt muss er aber zufrieden sein. Oder womöglich das so sagen, du bekommst noch nicht mal die 10%. Aber auch da, wie gesagt, das Neue Testament sagt, du bist ein Verwalter. Wie viel der Verwalter abgibt oder was er mit dem Geld macht, jetzt hätte ich fast gesagt, ist seine Sache. Aber ist auch seine Verantwortung. Wir gehen mit unserem Geld so um, wie Gott es will. Und deswegen würde ich dir einfach empfehlen, bete darüber, sprich mit Gott, wie er will, dass du mit deinem Besitz, mit deinem Geld, mit deiner Zeit, mit deinen Gaben umgehst. Und dann tu es so, wie Gott es will. Ich sage da nachher noch ein bisschen mehr dazu. Eben, wir sind nur Besitzer, nicht Verwalter. Matthäus 23, 23 sagt Jesus zu den Schriftgelehrten, weh ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel, also von Dingen, die man eigentlich womöglich gar nicht verzehnten müsste, ganz kleinlich, ganz genau darauf geachtet und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Also Jesus sagt, ihr macht es mit dem Zehnten viel zu genau und ihr versucht damit irgendjemand was zu beweisen oder euch selber irgendwie gut darzustellen. Und seine Konsequenz ist nicht, dass er sagt, ihr braucht den Zehnten gar nicht geben, sondern er sagt, dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Also eben diese Gerechtigkeit und den Glauben und so. Und ich persönlich denke, die Unterstützung der Gemeinde, bei der wir unsere geistliche Nahrung bekommen, die sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und ich ziehe das eigentlich aus den Angaben, die wir im Alten Testament bekommen. Es gab 12 Stämme in Israel. Und einer dieser Stämme war der Stamm Levi. Und dieser Stamm hatte kein Land. Das heißt, die konnten eben keine Felder bebauen, die konnten keine Ernten erzielen, die konnten kein Vieh züchten und dadurch Einkommen erzielen, sondern die hatten eigentlich gar nichts. Wir würden heute sagen, die waren im vollzeitlichen Dienst. Und es waren 1/12 des Volkes. Gut, die einen Stämme waren größer, die anderen waren kleiner, aber so als grober Anhaltspunkt 1/12. So, und die restlichen 11 Stämme haben 10% ihres Einkommens abgegeben, um diesen 12. Stamm zu versorgen. Und ich persönlich, ich suche immer, ihr wisst es auch schon, ich suche immer nach Prinzipien. Und da sehe ich einfach ein Prinzip, wenn wir wollen, dass das Reich Gottes wächst, wenn wir wollen, dass unsere Gemeinde wächst, dann ist es eigentlich das Natürliche, dass wir sagen, wir unterstützen die Gemeinde, zu der wir gehören. Und wir persönlich haben das immer so gemacht, wir unterstützen die Gemeinde mit dem 10. Teil. Manche fragen dann auch, ja, muss ich das vom Brutto oder vom Netto geben? Vielleicht kennt ihr meine Antwort. Müsst ihr einen Brutto-Segen oder einen Netto-Segen, sucht ihr es raus. Es kommt letztendlich nicht auf den Betrag an, es kommt darauf an, dass wir treue Verwalter sind. Wenn du sagst, meine augenblickliche Situation lässt es nicht zu, dass ich 10% meines Einkommens abgebe, ich werde dir daraus keinen Vorwurf machen. Das musst du mit Gott ausmachen, wenn du meinst, es geht nicht. Aber ich habe von so vielen Menschen gehört, die gesagt haben, ich komme da gleich nochmal drauf, wir tun das im Vertrauen, auch wenn wir nicht sehen, wie es funktioniert und wie Gott sich dazu gestellt hat. Ich zeige euch erstmal die Verheißung. Malachi 3, 8 bis 12, das ist so ganz am Ende des Alten Testamentes. Findet ihr das etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Ihr betrügt mich doch die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Ihr habt mir den zehnten Teil eurer Ernte nicht gegeben und habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Die hatten damals das Problem, es war gesetzlich vorgeschrieben und manche Leute haben sich nicht dran gehalten. Und Gott sagt, das hat die Konsequenz, dass der Segen eben nicht so geflossen ist. Und es sagt er so, jetzt stellt mich auf die Probe, fangt an, diesen zehnten Teil zu geben und guckt, ob ich nicht die Schleusen des Himmels öffne und den Segen über euch ausschütte. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie sollen wir geben, dann sagt das Neue Testament, wir sollen fröhlich geben. Also ich habe die Stellen jetzt nicht ausgeschrieben, 2. Korinther 9, Vers 7, da heißt es, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und er sagt, ihr sollt freiwillig geben, ohne Zwang. Jeder soll so viel geben, wie er entbehren kann. Ihr sollt es daheim für euch auf die Seite legen irgendwann und dann bringen. Und es geht um Freiwilligkeit und es geht darum, dass wir es gern tun. Bevor du irgendwas gibst, weil dich jemand unter Druck setzt, gib lieber nichts. Gib einfach so viel, wie du es in deinem Herzen hast, was du fröhlich weggeben kannst. 5. Mose 12, Vers 7, wenn ich es richtig weiß, ist eine Stelle, wo Gott sagt, ihr sollt den Zehnten nach Jerusalem bringen, in den Tempel, und dann sollt ihr anschließend dort ein Fest feiern. Also nicht so, wir geben das Geld ab und krummel, krummel, oh, jetzt haben wir so wenig und jetzt bleibt uns vielleicht nicht mehr genügend übrig, sondern du bringst die Opfergaben und du hast es abgegeben und du sagst, super, so jetzt feiern wir ein Fest. Wir sind fröhlich. Und genau, also das ist so der erste Grundsatz, fröhlich und freiwillig. Das zweite ist im Vertrauen. Wir vertrauen darauf, dass Gott uns versorgen wird. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes und er wird mir alles geben, was ich brauche. Ich vertraue darauf. Und der dritte Punkt ist von den Erstlingen. Und das habe ich, war ich mir dessen nicht bewusst. Wir geben unseren Zehnten zum Beispiel am Monatsende. Hängt damit zusammen, dass mein Gehalt nach der Mitte des Monats kommt. So, das heißt, wir geben es im Prinzip auch dann, wenn das Geld da ist. Der Hintergrund ist der, und das hängt mit dem Punkt davor zusammen, dass wir geben und nicht wissen, ob es funktioniert. Wir geben im Vertrauen, wir investieren ins Vertrauen und sagen, Herr, ich weiß nicht, ob das gut gehen wird, aber ich vertraue einfach darauf, dass es geht. Manche machen das andersrum. Die sagen, jetzt gucke ich erstmal, ob es reicht und am Ende des Monats, wenn noch was da ist, dann gebe ich. Und dazu habe ich auch so einen Merksatz. Für Gott das Beste, nicht die Reste. Da geht es um die Erstlinge. So, das heißt, wir geben vorher. Ihr müsst euch, schaltet mal ganz kurz ein paar tausend Jahre zurück ins Volk Israel und ihr seid jetzt so ein Schafbauer oder ihr seid, keine Ahnung, bei der Ernte, finde ich, ist es nicht ganz so. Aber jetzt, ihr habt ein Rind oder ein Schaf und es wird zum ersten Mal gedeckt und kriegt zum ersten Mal Nachwuchs. So, und jetzt sagt das Gesetz, du musst die Erstlinge bringen. Da gibt es ein extra Gesetz dazu, das hat eigentlich noch nicht mal mit dem Zehnten zu tun. So, du weißt gar nicht, ob das Viech überleben wird, wie viele Kinder das noch bekommen wird, du weißt nicht, wie viel da noch rauskommt. Du gibst von den Erstlingen im Vertrauen nach den Zehnten, du gibst es im Voraus. Ob es am Ende reichen wird, wissen wir nicht, aber Gott hat versprochen, dass er versorgen wird. Und das ist so was, wo wir immer wieder auch glaubensmäßig herausgefordert werden und wo ich Mut machen möchte, euch auf dieses Wagnis einzulassen. Vielleicht wirst du das auch in Stufen tun. Das darfst du mit Gott ausmachen, wie du magst. Fazit. So, letzte Folie. Im Umgang mit den Gaben, die uns Gott gegeben hat, im Umgang auch mit dem Besitz, es ist wichtig, dass wir die richtigen Prioritäten setzen. Wir können uns ganz oben hinsetzen, wir können unsere Familie ganz oben hinsetzen, wir können, ich weiß nicht, wen oben hinsetzen, aber die richtigen Prioritäten in meinen Augen ist, dass Gott ganz oben steht. du setzt das für dich, du entscheidest es, ob das heute was ist, wo du sagst, das kann ich so nicht sehen und ich mache das anders. Das ist deine Entscheidung. Wie gesagt, ich werde da niemanden unter Druck setzen, aber das ist das, was ich für richtig finde. Wir und unser Besitz gehören nicht uns. Das habe ich jetzt schon so oft gesagt, aber das ist was ich denke, was wichtig ist, dass wir verstehen. Und wenn wir uns um Gottes Sachen kümmern, dann kümmert er sich um unsere Sachen. So, Matthäus 6,33 ist ein Vers für uns, aber ist, glaube ich, auch ein Vers für dich. Wo Gott uns verspricht, wenn wir uns um seine Sachen kümmern, kümmert er sich um unsere Sachen. Und dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Und eine gute Regel ist eben, wir geben Gott 10% aus Dankbarkeit. Und auch da, wie gesagt, das ist kein Gesetz. Wir sind Verwalter. Wir gehen mit dem, was Gott uns gegeben hat, treu um. Ich hoffe jedenfalls, dass es unser Ziel ist. Und wenn du mit Gott vereinbarst, dass du das so und so machst und Gott damit zufrieden ist, dann ist alles gut. Aber prüft es einfach vor Gott. Ich persönlich denke einfach, es ist eine gute Regel. Wir haben das all die Jahre gemacht, sind sehr gut damit gefahren. Wir als Gemeinde machen das seit Jahren. Wir haben im Gegensatz zu anderen Gemeinden sehr, sehr treu das getan und wir haben einfach festgestellt, Gott stellt sich zu seinem Wort und Gott hat uns gesegnet. Gott hat uns die Hände gefüllt und wir können sehr viel mehr weitergeben. Wir können über diese 10% hinaus die Mission unterstützen und können all unseren Verpflichtungen nachkommen, weil wir einfach treu waren. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier eine Umfrage machen würden, könnten ganz, ganz viele sagen, dass sie dieselbe Erfahrung machen. Wir geben aus Dankbarkeit und Gott stellt sich zu seiner Verheißung und er öffnet die Schleusen des Himmels und schenkt uns seinen Segen. Ich hätte gute Lust zu sagen, wir sammeln heute kein Opfer ein. Weil, nochmal, das Ziel ist nicht, wir predigen darüber, damit wir jetzt endlich das Geld von euch bekommen. Aber ich glaube einfach, es ist ein Prinzip in unserem Leben, wo ich einfach feststelle, es gibt Menschen, die sind auf das Sichtbare fixiert, die sind auf das Materielle fixiert. Und du merkst es einfach in der geistlichen Ausrichtung ihres Lebens, du merkst es, wie es in ihrem Leben vorwärts geht oder auch nicht vorwärts geht. Und es gibt Menschen, da merkst du einfach, die haben die richtige Einstellung, die haben den richtigen Fokus und da ist einfach ein Zug dahinter und eine Kraft dahinter und auch von Gott ein Segen dahinter. Und ich wünsche mir einfach, dass wir solche Menschen sind, die in Gottes Spur gehen und die das tun, was Gott will, die treue Verwalter sind und die letztendlich ihrem Herrn stehen und fallen und wie wir einfach dann den Segen Gottes haben, als Gemeinde, aber auch als Einzelne. Ich bete zum Schluss noch und dann sollen wir vielleicht auch eine Kollekte ein, aber wie gesagt, fühl dich nicht gedrängt. Vater, ich möchte dir danken dafür, dass du uns versprochen hast, dass du für uns sorgen wirst, dass du auf unserer Seite stehst. Ich möchte dir danken, Herr, dass wir wissen, dass du ein Gott bist, der Gutes für uns im Sinn hat. Und ich möchte dir danken, Herr, dass du nicht irgendwelche Regeln aufstellst, um uns einfach unter der Knute zu halten, sondern dass du möchtest, Herr, dass unser Leben gelingt, dass du möchtest, dass Menschen gerettet werden. Und ich möchte auch danken, Herr, dass wir als Gemeinde nicht da sind, um eine schöne Gemeinde zu haben, um ein tolles Gebäude zu haben, um uns irgendwie wohlzufühlen, sondern du hast uns hier in diese Welt gestellt, um dein Wort weiterzugeben, um Menschen Hoffnung zu machen, um Menschen zu sagen, dass es neues Leben gibt. Und ich wünsche mir einfach, Herr, dass wir das ganz effektiv tun können. Und ich danke dir, Herr, für jeden, der sich da mit einklingt und der mit dabei ist, indem er sich einbringt. Mit seinem Geld, aber vor allem auch mit dem, was du uns geschenkt hast, mit den Gaben, mit der Zeit, mit dem Mitdenken, mit dem Mitbeten, Herr. Ich möchte dir danken, Herr, dass du uns berufen hast, an deinem Reich mitzubauen und dass es letztendlich nichts Besseres gibt, als an deinem Reich zu arbeiten. Und ich danke dir, Herr, dass du dich freust über jeden Einzelnen, der treu ist mit dem, was du uns anvertraut hast. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du uns weiterhin einfach so eine gute, natürliche Haltung auch zum Thema Besitz und Finanzen schenkst, jedem Einzelnen von uns, dass wir fröhlich sein können, wenn wir viel haben und wenn wir weniger haben. Und dass wir einfach deine Prinzipien umsetzen und feststellen, dass du dich zu deinem Wort stellst und dass du segnest. Und ich möchte dir danken, Herr, dass ich jetzt einfach diese Predigt in deine Hände legen darf. Ich möchte dich bitten, Herr, dass sich einfach niemand überfordert fühlt und dass wir miteinander an diesem Berg stehen und jeder an seinen Platz eintritt und seinen Platz ausfüllt, damit die Menschen in Laubheim was von dir mitbekommen, damit sie deine Liebe sehen und damit sie gerettet werden. Amen.